Hello zu einer ganz besonderen Folge des Get Social Business Talks. Heute haben wir einen Gast dabei, auf den wir uns wirklich freuen. Sarah Rojewski, KI-Beraterin, Keynote-Speakerin und Co-Host des Podcasts Reboot Society. Sarah erklärt KI so, dass man danach schlauer ist und nicht eingeschüchtert. Und sie bringt genau die Themen mit, die viele von euch beschäftigen. Frauen und KI, Datenschutz und die Frage, wie wir diese Tools wirklich für uns nutzen. Schön, dass du da bist, liebe Sarah.
Hallo und herzlich willkommen zum Get Social Business Talk. Wir sind deine Business Besties Sabrina und Luisa von Get Social und sprechen in diesem Podcast über alles, was dein Business nach vorne bringt. Social Media Marketing, Personal Branding und KI. Wenn du als selbstständige Frau mit wenig Zeit Online-Kunden gewinnen willst, bist du hier genau richtig. Let's go!
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich hoste nicht nur gerne Podcasts, sondern ich komme auch gerne in andere Podcasts.
Sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, einmal Podcaster, immer Podcaster, egal in welchem Podcast. Und dann an der Stelle auch nochmal von mir herzlich, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich freue mich auch sehr, dass du heute da bist und mit uns über ganz aktuelle Themen sprichst, rund um KI, aber vor allem in Richtung, ja, Frauen mit KI, Frauen, die KI nutzen, aber auch das Thema Datenschutz, das ja ein riesengroßes Thema, vor allem in Deutschland ist. Und da wollen wir halt zusammen ein bisschen tiefer einsteigen. Aber bevor wir uns diese ganzen Themen anschauen, es wäre doch super, wenn du dich einmal kurz vorstellst. Vielleicht kennt dich der eine oder andere noch nicht. Wer bist du? Was machst du genau? Wie ist dein Weg? Und wie bist du auch zu KI gekommen?
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich wähle mich gerade ein aus Düsseldorf. Ich sitze in Düsseldorf und habe vor über 10 Jahren meinen Weg zur künstlicher Intelligenz gefunden. Also es ist schon eine lange Historie. Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen, weil natürlich in dieser Zeit nicht nur technologisch ganz viel passiert ist, sondern ich eben auch mein Leidenschaftsthema gefunden habe, weil ich, als ich klein war, niemals gedacht hätte, dass ich Computer und Datenflüsse und API-Calls und Algorithmen spannend finden werde. Und ich ja wirklich eigentlich aus der Geisteswissenschaft komme und ich bei Telefonica Deutschland 2015 das allererste Mal in Berührung mit künstlicher Intelligenz gekommen bin, was nämlich jetzt schon so ein bisschen vorwegnimmt, was wahrscheinlich auch schon viele Zuhörende wissen, dass KI ist wesentlich mehr ist als ChatGPT und KI auch schon vor ChatGPT existierte und ich dort den allerersten Chatbot integriert habe. Und da war natürlich noch wesentlich mehr menschliche Intelligenz drin anstatt künstliche Intelligenz und habe aber dann relativ schnell festgestellt, dass für mich diese Integration von künstlicher Intelligenz in Businessprozesse, aber eben vielleicht auch perspektivisch wesentlicher Bestandteil unseres Lebens wird, dass wir uns nicht nur technologisch uns das anschauen müssen, und vielleicht auch nicht nur aus Business-Case-Sicht, sondern vor allem auch aus menschlicher Perspektive. Und da hat sich dann für mich immer wieder der Kreis geschlossen zu, wo komme ich eigentlich her? Was ist das, was mich fasziniert? Und das ist menschliche Transformation, Gesellschaft, wie wir uns fühlen, wenn wir durch Veränderungen gehen. Und so hat es dann am Ende auch dazu geführt, dass ich nach diesem ersten Chatbot-Projekt über fast 10 Jahre lang als Managerin für AI und Prozessautomatisierung alle Conversational AI-Initiativen von Telefonica Deutschland verantwortet habe und eben mir darum ging, Menschen zu enablen. Ich habe neue Teams gegründet, ich habe mir neue Berufsfelder ausgedacht, die es vorher nicht gab, um Menschen irgendwie in diese KI-Rollen hineinzubringen. Und genau, das waren fast 10 Jahre und habe dann, nachdem wir alle unseren ChatGPT-Moment hatten, 2022, habe ich dann innerhalb von 23 beobachtet, wie wir in Deutschland eigentlich über KI sprechen. Und ich nenne sie ganz liebevoll die Tech-Dudes. Also alle männlichen Kollegen da draußen, die sich dann an die vorderste Front gestellt haben. Und ich gedacht habe, you're missing the point. Also ja, wir müssen über Infrastruktur sprechen und über Compute und über Finanzen. Und das ist natürlich auch gerade ein unglaublich heikles Thema in Europa. Aber wenn wir wirklich so schnell adaptieren können und müssen, wie das gerade KI uns vorgibt, dann müssen wir von der menschlichen Perspektive kommen. Und außerdem haben mir die Frauen gefehlt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann muss ich halt irgendwie dabei sein. Habe gekündigt und bin jetzt seit 2 Jahren selbstständig. Und ihr habt das auch schon sehr gut zusammengefasst. So ist es sehr vielfältig. Es ist projektbasiert. und bin eben auch auf Social Media als Content Creatorin unterwegs, weil ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte nicht nur den Unternehmen erklären, wie es geht, sondern ich möchte eigentlich auf ganz individueller Ebene Menschen begleiten, Ängste abbauen, aber auch mit einem kritischen Blick darauf gucken. Hinterher weiß man ja immer, wie der Lebenslauf sich entwickelt, was man irgendwie vor 10, 15 Jahren nicht gewusst hat, wo es einen mal hinführt.
Ja, Wahnsinn. Dankeschön für die Vorstellung. Richtig cool. Also du kannst dich sehr gut pitchen auf den Punkt. Genau, bist du ja auch gelernt als Speakerin. Und übrigens, wir verlinken auch mal den Instagram-Account von Sarah in unseren Shownotes. Da könnt ihr gerne mal schauen. Und ja, du hast dich ja jetzt durch Instagram auch geöffnet und auch vor allem eben der Frauenwelt wahrscheinlich so ein bisschen dich geöffnet. Ich kann mir vorstellen, dass dir auch, wenn du so in deine Insights schaust, mehr Frauen folgen als Männern. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Also es schwankt immer mal so zwischen, also aktuell sind es glaube ich so 60-40, also 60% Frauen, 40% Männer. Das war auch schon mal mehr. Also ich hatte auch schon mal so 65-68% Frauen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, welche Themen ich auch gerade behandle. Und dann gibt es vielleicht mal ein Video, was dann doch wieder mehr Männern ausgespielt wird. Was ich aber spannend finde, ist trotz der Vielzahl an Frauen, die mir folgen, die Menschen, die meinen Kommentare zu schreiben, sind dann doch eher die männlichen Follower, weil sie dann doch auch noch mal was wissen. Also das ist ja nicht dann trotzdem immer spannend. Deswegen ermutige ich auch immer alle Frauen, am Diskurs teilzunehmen, egal wie viel oder wenig man sich schon mit dem Thema beschäftigt hat. Ihr habt ein Gefühl, ihr habt eine Meinung, sprecht darüber, weil erst wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, können wir entweder mehr lernen oder auch neue Perspektiven mit reinbringen. Also ich freue mich immer über alle weiblichen UserInnen auf den Portalen, die auch Kommentare schreiben.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, bei uns Frauen ist das dann oft irgendwie da so eine Hemmung da, gerade bei Themen, die wir vielleicht noch nicht ganz so durchblicken. Dann hat man immer Angst, irgendwie eine dumme Frage zu stellen oder irgendwas nicht richtig einzuordnen oder das nicht so richtig greifen zu können. Und wenn es dann halt, wie du sie so nett genannt hast, dann die ganzen Tech-Dudes dann gibt, wo man weiß, die gucken dann auch irgendwie drauf. Es ist bei mir immer so mit dem Thema Englisch sprechen vor Leuten, die das irgendwie nativ sprechen. So stelle ich mir das auch irgendwie vor in diesem KI-Kontext, ja. Wenn man weiß, man ist in einer Umgebung von Menschen, die sich da super gut mit auskennen, dann kommt man sich schnell so klein vor und hat irgendwie Angst, seine Meinung vielleicht auch zu teilen, obwohl man vielleicht eine Meinung dazu hat.
Ja.
Ja, wobei ich sogar denken würde, dass da auch ganz viele Trolle sind, die wahrscheinlich noch weniger Ahnung haben als viele Frauen. Und trotz allem, oftmals ist das männliche Ego ja doch ein Ticken, ohne jetzt irgendwie Manshaming oder wie man das nennt, zu betreiben, ist ja doch aber meistens ein bisschen größer als das von einer Frau. Es ist einfach so, ne? Die haben da schon oftmals ein bisschen mehr, dass sie sich trauen. Und ich kann mir vorstellen, dass da trotz allem, ja, wie du sagst, Sabrina, dann die Frauen sich ein bisschen eingeschüchtert fühlen, wo sie es gar nicht müssten. Und ich glaube, generell in dem Thema KI, ich weiß nicht, wie du es siehst, Sarah, wie auch so der Verlauf jetzt ist in den letzten Jahren und vor allem jetzt in diesem Jahr so ein bisschen. Die Frauen trauen sich aber trotzdem wahrscheinlich immer mehr, oder?
Ja, definitiv. Also genau nochmal so zu, das passt sehr gut irgendwie in dem, was ich gerade auch sehr, sehr stark beobachte, ist einmal, dass es natürlich dieses Confidence Gap gibt. Wir haben natürlich vor ein paar Wochen ist der Report in Deutsch, also für Deutschland herausgekommen, an denen eine schockierend hohe Prozentzahl des Gender AI Gaps für Deutschland identifiziert worden ist. Also der war erstmal für uns aus der KI-Szene nicht schockierend, weil der vor 2-3 Jahren noch wesentlich höher war und da wurde der global und international bewertet. Da waren wir sogar eher um die 35%, 38%. Also deswegen kann man noch sagen, dass wenn wir jetzt über 18-20% sprechen in Deutschland, in dem unbereinigten Gender AI Gap, dass der ja sogar noch gut ist im Vergleich zu diesem globalen, den es vor 2 Jahren schon mal gab. Nichtsdestotrotz haben wir einen Gap und da gibt es unterschiedliche Gründe für. Vielleicht könnt ihr auch von der D21-Initiative den Report auch nochmal hier in den Shownotes verlinken. Ich finde den super spannend und der ist wirklich nochmal runtergebrochen. Der sagt nochmal sehr, sehr gut, warum es eben auch innerhalb von Organisationen unterschiedliche KI-Nutzungen gibt bei weiblichen und männlichen Mitarbeitenden. Also super gute Herleitung. Aber wir müssen verstehen, dass das auch nur ein Symptom ist und nur eine Ausprägung von den strukturellen Missständen, die wir in Deutschland oder grundsätzlich global haben, dass wir natürlich in einem Patriarchat leben. Wir sind noch nicht mit einem Gender-AI-Gap groß geworden, weil es natürlich noch keine KI in unserem Alltag so in der Form gab. Wir sind aber mit anderen Glaubenssätzen, also Frauen und Mädchen vor allem, denen man früher gesagt hat, dass sie ja nicht so gut in Mathe seien oder dass man ihnen, also natürlich, wenn man jetzt Richtung STEM-Felder guckt, also Mathematik, Informatik, Biophysik, Biochemie, das sind alles Felder, in denen wir weniger Frauen haben als Männer. Und das liegt einfach daran natürlich auch, wie wir groß geworden sind. Das ist das eine, also Interessensgebiete, Ausprägungen davon. Das zweite ist aber, dass wir auch einen Autoritätsvorschuss erstmal geben müssen, bevor man ihn uns gibt. Also das heißt, wenn man eine Frau und einen Mann mit den gleichen Qualifikationen bewertet und mit demselben Lebenslauf zum Beispiel und auf dem einen Lebenslauf steht Emily und auf dem anderen steht James, dann wird der Lebenslauf des Mannes für dieselbe Position besser bewertet als der Lebenslauf für die Frau. Dasselbe gilt auch für die KI-Nutzung. Das heißt, wenn Frauen KI nutzen, dann wird es häufiger eher abgewertet als, oh, sie hat sich da ja den Shortcut genommen. Bei dem Mann wird es ausgelegt wie, oh super, er nutzt ja sogar schon KI, das ist ja hervorragend. Und wenn natürlich die Nutzung einer neuen Technologie dasselbe Verhalten, aber auf der einen Seite befürwortet und auf der anderen Seite abgestraft wird, ist es natürlich auch irgendwie verständlich, dass dann viele Frauen sagen, nee, ich muss mich erstmal beweisen, ich muss erstmal meine Autorität, mein Wissen, ich muss erstmal überzeugen, weil es schwieriger ist als Frau. Und dann kann ich vielleicht irgendwie auch erstmal anfangen, irgendwie KI zu nutzen oder vielleicht auch darüber zu sprechen oder ich muss die Expertin sein. Und das sind alles keine technologischen Herausforderungen, sondern das sind ganz tief gravierend gesellschaftliche. Und deswegen ermute ich immer alle, das ist so, wir müssen diesen Confidence Gap, also dieses Selbstbewusstsein in das Thema. Ja, wir haben diese Zahl des AI Gaps, aber eigentlich liegt es viel, viel größer darin, dass wir das Selbstbewusstsein haben, über die Themen zu sprechen. Also nicht nur reinzuarbeiten, weil das wäre so, das machen Frauen, die wollen sich erstmal ganz tief reinarbeiten, die wollen alles perfekt können. Und Männer sind so, ich probiere mal aus und ich spreche mal darüber. Und das ist natürlich was, was auch schwierig ist, innerhalb von einem Tag zu lernen. Aber ich glaube schon auch gerade wichtig ist, in der heutigen Zeit darüber zu sprechen und nach auch Selbstbewusstsein aus diesen Diskursen herauszuziehen.
Ja, es ist super, super wichtig, das Thema. Und ich meine, wir sehen es ja selber, ne? Also wir arbeiten ja auch primär wirklich mit Frauen zusammen. Und wir haben jetzt auch eine Community gegründet für Frauen zum Thema KI aus genau auch diesen Gründen, weil wir einfach sehen, dass die Frauen sich auch in einem Umfeld von anderen Frauen viel, viel wohler fühlen und da auch viel, viel offener an solche Themen rangehen, ja. Mhm. Und genau deshalb nehmen wir uns auch diesem Thema an, weil wir das auch so extrem wichtig finden, dass dieser Gap nicht noch größer wird, zum einen. Und zum anderen eben, dass die Frauen ermutigt werden, wie du schon sagst, das einfach zu testen, weil was kann denn im schlimmsten Fall passieren, ja? Und Wissen ist einfach das größte Gut, was man selbst hat oder auch das Beste, in was man investieren kann, in das eigene Wissen. Und dementsprechend, ja, mega, mega cool, dass du da auf der genau gleichen Wellenlänge schwimmst wie wir. Und das ist einfach toll, dass es Frauen gibt wie dich, die genau da sensibilisieren und da drauf schauen und das eben auch nach außen tragen und darüber sprechen. Ich glaube, das ist halt das Wichtige.
Und vielleicht noch apropos Wissen, also ich nenne jetzt hier viele Studien und die wir auch alle verlinken können sicherlich, weil ich finde es immer gut, wenn es eben, also klar, ich habe natürlich auch eine Meinung, aber alle die Inhalte, über die ich spreche, die sind meistens wissenschaftlich fundiert, dass man auch nochmal reingehen kann, sagen kann, wo kommt es eigentlich her? Woher ernehmen wir die Erkenntnisse und wie können wir eigentlich damit arbeiten, um das auch perspektivisch zu verändern? Und im Zuge dessen, weil du es gerade so schön erwähnt hast bezüglich, dass auch Wissen Macht ist, ein hohes Gut ist und dass wir einfach den realistischen Stand der aktuellen KI-Entwicklung mit den Auswirkungen auf Frauen auch kennen, würde ich hier auch gerne nochmal den Labor Report, den Market Labor Report von Anthropic verweisen oder darauf dann entsprechend, dass wir den hier verlinken, weil also Future Labor Report ist sozusagen also der zukünftige Arbeitsmarkt, die Arbeitsmarktanalyse und Anthropic hat sich angeschaut, was kann denn eigentlich KI an Arbeit schon übernehmen oder vielleicht auch, was ist das Potenzial des Automatisierungsgrades und dann hat man sich einmal ganz, ganz viele unterschiedliche Berufsfelder angeschaut und dann könnt ihr euch vorstellen, natürlich sind Berufsfelder wie Computer und Mathe, Jura, Entertainment, das sind natürlich Dinge, die also alles, was so am Computer gemacht wird, hat natürlich ein sehr, sehr hohes Automatisierungspotenzial im Vergleich. Die Robotics ist noch ein bisschen hinterher. Das heißt, wir haben natürlich in den nächsten Jahren alle HandwerkerInnen sind, sag ich mal, ein bisschen mehr geschützt als wir, die am Computer arbeiten, weil noch nicht der Roboter irgendwie unser Dach reparieren wird. So. Also das heißt, diese erste Übersicht ist super spannend, dass wir sehen, was ist das Potenzial. Und wir sehen aber auch, sie haben bewertet, wie viel übernimmt KI denn eigentlich heute davon schon. So, und dann müssen wir erstmal ganz realistisch sagen, aktuell übernimmt KI einfach noch erst noch einen ganz, ganz kleinen prozentualen Teil des eigentlich bewerteten Potenzials. So, wenn man aber den bewertet, und da hören ganz, ganz viele Nachrichten, Berichterstattung auf. Das fand ich ganz spannend. Das ist natürlich die Schlagzeile gewesen. Aber wenn man noch mal eine weiter runtergeht, und da wird es dann spannend für uns Frauen, hat man in den Berufsfeldern noch mal geschaut, okay, wenn wir uns jetzt unterschiedliche Gruppierungen angucken, welche Rollenbilder und welche Berufsbilder übernehmen denn Frauen und welche Männer? Und da hat man dann gesehen, dass ja natürlich vor allem zum Beispiel Sacharbeiter, Arbeitungsstellen, auch viele Teilzeitstellen, Wissensarbeit, dass da auf diesen Berufsfeldern häufig Frauen besetzt sind. Und deswegen kommen sie auf einen Automatisierungsgrad von fast über 20% im Vergleich von Männern zu 12%. So, und das liegt nicht, und jetzt ist nochmal ganz, ganz wichtig, das liegt nicht am Geschlecht an sich, sondern natürlich an den Strukturen, dass Mütter, die zum Beispiel in Teilzeit arbeiten, vielleicht nicht mehr den Beruf ausüben, den sie mal gelernt haben, aber halt aufgrund von fehlender Kinderbetreuung oder weil man ja grundsätzlich irgendwie so den Gedanken hat, so Frauen müssen zu Hause bleiben, je nachdem, das ist ja global, ne? Das ist ja nicht nur die deutsche Auswertung, dass dann vielleicht eher der Sachbearbeitungsjob, um ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, noch angenommen wird, um die Familienkasse aufzustocken und dieser Job dann halt als erstes automatisiert wird. Und das hat dann sozusagen nichts direkt mit der Frau zu tun, sondern an dem System, wie Frauen und Arbeit gesellschaftlich bewertet werden. Also das ist halt eben auch so ein Aspekt mit OKI ersetzt Frauen, das stimmt nicht, sondern es gibt einen hohen Automatisierungsgrad an Berufsfeldern, in denen Frauen besetzt sind, was aber nicht nur mit ihren Fähigkeiten zu tun hat, sondern mit, wie wird der Arbeitsmarkt für sie eigentlich verfügbar gemacht.
Wow, spannend. Ja. Also würdest du aber sagen, dass Frauen generell dann gefährdeter sind von KI oder sich gerade aus diesen Gründen auch noch mehr mit KI beschäftigen sollten?
Ja, also ich glaube, dass Frauen im KI-Zeitalter eigentlich einen Vorsprung haben, wenn es um die Nutzung von KI geht und wie wir mit KI interagieren, weil ich das häufig diesen Vergleich setze, dass wenn KI unsere Mitarbeitenden sind und für uns die Aufgaben ausführen, dass wir diverse Studien darüber haben, dass Frauen bessere Führungskräfte sind, weil wir besser kommunizieren, weil wir besser delegieren können, weil wir strukturierter vordenken, weil wir bessere Planungsfähigkeiten haben und zusätzlich die emotionale Intelligenz mit an den Arbeitsplatz mitbringen. So, das heißt, von den klassischen weiblichen Charakteristika, das sind eigentlich genau die Skills, die wir im KI-Zeitalter brauchen. Und vor allem das strukturierte Vordenken, das Interagieren, das aber auch in so einer Managerposition dann auch delegieren zu können, in einer guten Kommunikation und nicht nur in so einer mach mal Einzeiler, glaube ich, dass das Skills sind, denen Frauen oder dann eben KI-Skills, denen Frauen eigentlich sehr, sehr einfach fällt. Jede Frau, jede Mutter organisiert the hell out of her life with her family. So, also ich sage halt immer so, das ist einfach verrückt. Also allen Müttern muss eh gesellschaftlich der rote Teppich ausgerollt werden. So, und wenn man das mal überträgt sozusagen auf die Interaktion mit KI, dass das eigentlich ein Riesenvorsprung ist. Jetzt müssen wir aber natürlich das Gap überspringen von wo sitzen die Frauen denn eigentlich gerade auf welchen Positionen hin zur KI-Nutzung. Und deswegen ja, ganz, ganz wichtiger Appell, es ist keine Option, leider, es auszusitzen. Und damit möchte ich kein Narrativ aufmachen mit du wirst abgehängt und you're gonna be left behind, weil ich von diesem negativen, angstschürenden Narrativ grundsätzlich nichts halte. Aber einen realistischen Blick auf die KI-Entwicklung und KI-Nutzung ist ziemlich wichtig, um zu verstehen, dass das eine Technologie ist, die nicht nur optional genutzt wird, sondern uns massiv natürlich auch oder drastisch verändern wird, wo wir uns perspektivisch beruflich, karrieretechnisch und dadurch auch finanziell und gesellschaftlich hinentwickeln.
Aber du sagst jetzt, also finde ich eigentlich total gut, KI sollte nicht optional gesehen werden, sondern die sollte genutzt werden. Es gibt ja nichtsdestotrotz so ein paar Vorurteile so. Also vielleicht können wir mal so ein bisschen die Vorurteile aufräumen, was so KI mit sich bringt. Weil ich glaube trotz allem, auch wenn man das jetzt hört, denkt man jetzt irgendwie eine selbstständige Frau im Business, die hört gerade zu, während sie irgendwie, keine Ahnung, ihr Kind macht Mittagsschlaf und denkt sich jetzt so, ja, alles schön und gut, aber sie hat ja bestimmt irgendwelche Vorurteile im Kopf, die wir vielleicht lösen könnten. Kennst du da irgendwelche, die du immer wieder hörst?
Ja, Also Vorurteil ist einmal, dass das natürlich das ganze Thema rund um das Denken an sich, also dass viele Menschen sagen, okay, wir werden dümmer, weil wir das Denken auslagern. Und das ist etwas, was ich erstmal gar nicht negieren kann, weil das grundsätzlich in einer bestimmten Art der Nutzung auch richtig ist. Weil wenn ich all mein Denken auslagere, ist es relativ klar, dass ich natürlich dann auch mein Hippocampus sich verkleinert und auch die neuronalen Netzwerke, die ich in meinem eigenen Gehirn habe, nicht in der KI, dass die natürlich in irgendeiner Art verkümmern. So, und jetzt muss man sich eben genau überlegen, was sind die Dinge, die für mich sehr zeitaufwendig sind, für die ich aber eigentlich gar nicht so sehr meine menschliche Intelligenz irgendwie benötige. Und deswegen ist mein Tipp eigentlich immer in der KI-Nutzung eine bestimmte Abfolge. Und zwar fange ich mit meinem menschlichen Gehirn an, weil ich mir erstmal überlegen muss, was ist denn eigentlich mein Ziel? Was will ich denn eigentlich erreichen? Was ist jetzt zum Beispiel die Customer Journey? Was ist mein Projekt? Was ist, wenn ich mir mal meine, stell mir jetzt die Persona vor, die du gerade beschrieben hast, was ist denn eigentlich mein Businessmodell? Und dass ich mir, wenn ich mir darüber im Klaren bin, und dann kann ich auch sehr genau sagen, wo will ich denn eigentlich KI einsetzen und wo nicht? Und dann fange ich mit meinem strategischen Denken an, nutze dann KI für die Exekution, für the heavy lifting, also das, was für mich Zeit gekostet hätte, wo ich eigentlich sagen könnte, da hätte ich meine Intelligenz gar nicht für drauf verwenden können. Und danach gehört wieder das menschliche Gehirn an den letzten Schritt der Kette sozusagen, wenn es darum geht, den Output zu bewerten, den zu vermarkten. Und einen großen Appell, den ich immer habe, dass wir nicht mehr über Output uns bewerten, sondern über Outcome. Was meine ich damit? Ein Output ist all die Dinge, die wir generieren, also sei es die Excel-Liste, sei es ein Bild, sei es ein Posting. Und wir haben in der Vergangenheit, haben wir auch Arbeit irgendwie daran bemessen, wie viel wir erzeugt haben, die PowerPoint-Präsentation. Aber eigentlich geht es ja am Ende darum, was war denn das Ziel der PowerPoint-Präsentation? Was war denn das Ziel der Excel-Liste? Das heißt, ich lasse den Output von der KI generieren, aber meine menschliche Intelligenz und mein Wert als Mensch in meiner Kommunikation, in meiner Interaktion mit anderen Menschen ist dann das Outcome, dass ich das wiederum nehmen kann, verkaufen kann. Ich will mehr Umsatz machen, ich will höhere Reichweite, ich will meinen Chef, meine Chefin von irgendwas überzeugen, ich brauche einen Pitch, ich brauche eine, was auch immer. Und da kommen wir dann, also wir sind diejenigen, die es nutzen, das, was KI generiert für uns. Und deswegen, erster Aspekt, ja, KI kann uns verdummen lassen und wir brauchen einen responsive, einen verantwortungsbewussten Einsatz davon. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir unser Gehirn sozusagen nicht verkümmern lassen dürfen und dafür ist sozusagen Gehirn-KI, Gehirnkette eine sehr sinnvolle. Das ist schon mal so ein erstes Vorteil.
Ja, voll. So wie du es beschrieben hast, da hatte ich die ganze Zeit eben auch dieses Thema, ja, zum Beispiel Manager oder Abteilungsleiter oder so, diese Rolle im Kopf, ja. Und wenn man sich das mal auf den Menschen wirklich überträgt, dann ist das ja jetzt im Berufsleben auch irgendwie nichts anderes, ja. Also nehmen wir das mal, du hast einen Abteilungsleiter, der tüftelt über die Strategie, der denkt sich irgendwas aus, der macht irgendwelche, ja, Workflows, wie etwas zu laufen hat, aber er ist nicht die ausführende Kraft, ja. Und das gibt er dann weiter an sein Team, delegiert und das Team führt es aus und am Ende wird es wieder zurückgespielt an den Abteilungsleiter oder an den Manager oder was auch immer, ja, oder an den Geschäftsführer. Und ähnlich ist dieses Prinzip ja auch bei der KI, ja. Und wenn wir das eben so die KI eben als Mitarbeiter sehen, ja, dann geht dieses Vorurteil vielleicht auch gar nicht mehr so schnell auf, beziehungsweise man muss da, glaube ich, einfach umdenken, oder?
Ja, genau. Also ich baue gerade meine eigene Organisation AI First. Und AI First, das ist ein weiteres Vorurteil, was komplett missverstanden wird. Wenn Menschen AI First denken, denken sie AI Only, also nur KI, was nicht der Fall ist. AI First ist ein strategischer, organisatorischer Ansatz, der eben nicht bedeutet, ich habe jetzt nur noch KI in meinem Unternehmen, sondern KI wird Teil meiner Planungselemente, ein strategischer Kern. Viele Organisationen denken gerade, KI ist die Strategie. Nee, KI ist keine Strategie, sondern KI wird Teil der Unternehmensstrategie. Und wie ich das mache, ist, dass wenn ich meine Organisation gerade aufbaue, ich habe mehrere KI-Agenten, die in meinem Content-Team arbeiten, in meinem Kommunikationsteam und mehrere davon haben unterschiedliche Aufgaben. Es gibt den LinkedIn-Experten und es gibt den Präsentationsexperten und es gibt den Social Media Short-Form Video-Content-Experten. Also sozusagen, als hätte ich ein ganzes Team, die dafür verantwortlich sind, auf meine Stimme, auf meine Tonalität, auf meine Mission, jeden einzelnen Kanal entsprechend aufzusetzen. Und das ist was, wo ich dann sage, ja, ich gebe die strategischen Inhalte vor. Ich sage, worüber wir uns Gedanken machen, also uns, personalisiere gerade hier meine Karriere. Also ich gebe sozusagen auch die Themen vor, weil ich meine, im KI-Zeitalter, also gerade jeden Tag passieren gerade 50 Dinge gleichzeitig und ich muss ja irgendwie auch selektieren und entscheiden. Aber dadurch, dass ich natürlich ein ganzes Team habe, habe ich die Möglichkeit, auch meine Mission, mein Outcome ist, dass ich so viele Menschen wie möglich erreichen will mit meinem Thema. Und das kann ich nur schaffen, indem exekutiert wird für mich in einem automatisierten Workflow, damit ich dann persönlich Zeit habe für einen Podcast, ich persönlich Zeit habe, auf der Bühne zu stehen, persönlich Zeit habe, auch meine Videos aufzunehmen. Ich habe keinen Avatar von mir, ich mache alle meine Videos selber. Aber das sind die Dinge, weil ich dann dafür Zeit habe, weil im Hintergrund eine große Schleife automatisiert ist.
Ja, richtig geil. Also ich kann mir vorstellen, dass du das extrem geil aufgesetzt hast. Und wie ich dich so einschätze, könnte ich mir auch vorstellen, dass du das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen unabhängig von Claude oder irgendwelchen Tools laufen lässt, sondern eher wahrscheinlich mit N8N oder irgendwie sowas. Und da kommen wir vielleicht auch zum einen Punkt, wir wollen unbedingt noch über Tools mit dir sprechen und zum anderen Punkt aber auch Datenschutz. Also ich glaube, du wirst wahrscheinlich es auslagern, selbst hosten und unabhängig sein wollen, Datenschutz einhalten und zum anderen, welche Tools kannst du uns empfehlen? Vielleicht gehen wir mal Stück für Stück durch.
Ja. Sehr, sehr gerne. Genau, also es ist grundsätzlich so, dass ich, genau wie du schon gesagt hast, die agentischen Workflows über N8N abbilde und die Assistenten über LangDoc. Das sind beides deutsche Unternehmen, also auch die definitiv die Empfehlung, was eben bedeutet, dass das Hosting hier stattfindet. Ich aber weiterhin die Möglichkeit habe, US-amerikanische Modelle zu verwenden, das heißt the full compute power der Intelligenz aus den USA verwenden, aber eben datenschutzkonform und so sicher wie möglich. Das liegt mir jetzt gerade seit 4 Tagen extrem, also es lag mir schon vorher im Herzen, aber jetzt seitdem der Europa 2031 Report rausgekommen ist, auch den würde ich euch empfehlen, hier mit zu verlinken, weil der einfach aufzeigt, was passieren könnte, wenn wir in Europa uns weiterhin so stark abhängig machen und beziehungsweise nicht so intensiv in Compute und Rechenleistung investieren, wie das die USA tut. Und es ist einfach so, dass mich sehr, sehr viele Menschen fragen, kann ich nicht auf Mistral die europäische Alternative gehen? Dann wäre ich doch fein. Es ist aber leider so, und das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, dass die Performance, die Fähigkeiten, die Reasoning Capabilities in dem französischen Modell, das ist Mistral in Europa, einfach nicht kompetitiv sind mit den US-amerikanischen. Und deswegen ist auch keine Option ist, gerade aktuell zu sagen, also klar, es gibt Menschen, die das dann trotzdem sagen, ich nehme die Einbuße in Fähigkeit mit. Aber so overall, auch für Unternehmen, ist es eigentlich keine Option zu sagen, ich gehe nur auf europäische Modelle, weil wir nicht die Fähigkeiten haben werden, die dann zum Beispiel ein US-amerikanischer Konzern perspektivisch hat und wir komplett wirtschaftlich abgeschlagen sind. Und deswegen ist das eine gute hybride Lösung, zu sagen, wir gehen auf sogenannte Zwischenebenen-Tools wie N8N und LangDoc und kann gleichzeitig dann eben datenschutzkonform die Fähigkeiten von den KI-Modellen der USA nutzen. Und diese Toolnutzung, also wer jetzt zum Beispiel gerade trotzdem sagt, ich bin totaler Claude-Fan, kommt sehr stark darauf an, in welcher Art von Arbeit, Organisation oder Abhängigkeit ich gerade arbeite, weil ich total verstehen kann, dass die großen Konzerne jetzt nicht ihre Mitarbeitenden alle einzelne Lizenzen für Claude erwerben lassen. Nichtsdestotrotz ist es de facto so, dass gerade viele entsprechende Playgrounds einrichten, also Spielplätze für ihre Mitarbeitenden und sagen, hey, ich errichte einen Claude-Spielplatz, weil sie einfach wissen, dass das das mächtigste und stärkste KI-Tool gerade der ganzen Welt ist. Und es fatal wäre, die Mitarbeitenden nicht auch mal da reinschauen zu lassen und auch mal ausprobieren zu lassen. Ich meine, ist es dann vielleicht in Frankfurt gehostet, aber wir wissen ja nie so genau, wie die Daten zurückfließen. Und obwohl es nicht hundertprozentig klar ist, sagen Unternehmen, wir wollen eigentlich unsere Mitarbeitenden trotzdem auf dem stärksten Modell und Anbieter gerade trainieren. Und das ist das eine. Wenn wir aber in der Selbstständigkeit unterwegs sind, also die Solopreneure hier unter uns, was bei mir auch der Fall ist, es ist noch so viel eigentlich unklar in Form von, wie sieht denn eigentlich die Infrastruktur des Computings, des Datenschutzes, der Server-Capabilities eigentlich perspektivisch aus? Und wer jetzt darauf wartet und sagt, ich warte dann jetzt noch 2 Jahre, bevor ich meine Prozesse automatisiere, weil ich kann N8N nicht, das ist ein größerer Fehler, als heute zu sagen, ich nutze Cloud-Capabilities, indem ich mit wenigen Klicks mir eigentlich schon einfache Automatisierungen bauen kann. Und deswegen bin ich dann trotzdem eher Teil der mutigeren Front und würde jeden und jede dazu ermutigen, lieber das Lernen und die Automatisierung jetzt mitzunehmen, anstatt sich zu große Sorgen um den Datenschutz zu machen. Weil wenn ihr reinlest in den Report, dann ist das einer der Gründe in diesen Szenarien, warum wir vielleicht perspektivisch in Europa versagen werden, weil wir uns zu viele Sorgen um hypothetische Dinge gemacht haben. Und es ist unglaublich wichtig, wir können auch gleich nochmal über den Datenschutz und den EU-AI-Act sprechen, aber der sichert uns schon auch ziemlich ab. Also wenn ich einen Account nutze in Deutschland, dann gelten für die deutsche Nutzung andere DSGVO-Regeln als für die Amerikaner. Also wir sind eigentlich schon auch, wenn wir nichts aktiv tun, sondern einfach, wenn wir das Tool nutzen, sind wir schon wesentlich besser geschützt, als es die Amerikaner zum Beispiel sind.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis für dich. Dieser Podcast ist kostenlos. Das heißt, du bekommst jeden Montag kostenlosen Mehrwert, Tipps und Insights von tollen Gästen. Dir gefällt, was du hörst und du fragst dich, wie du uns etwas zurückgeben kannst. Ganz einfach, wir freuen uns riesig, wenn du dir genau jetzt eine Minute Zeit nimmst und den Podcast mit 5 Sternen bewertest, damit wir hier weiterhin Folgen in gewohnter Qualität für dich aufnehmen können. Wir sagen erstmal Danke und viel Spaß mit der weiteren Folge.
Ja, ich denke, es ist ja auch immer so eine Sache, wie bewusst nutze ich das, ja? Also es gibt ja die, die einfach sagen so, boah, geil, ich knall da jetzt einfach alles rein. Und dann gibt es ja aber auch die, die sowas einfach bewusst nutzen, ja? Und ich bin einfach ein Fan davon, wie du sagst, mutig zu sein einerseits und sich nicht abhängen zu lassen und Dinge zu testen, ja. Und ja, ich verbinde da auch Konnektoren mit und solche Dinge, ja. Aber ich bin mir trotzdem dessen bewusst, dass ich da gerade einer KI Daten überlasse und wäge das auch einfach ab, welche Daten ich da reingebe und welche Daten ich zugänglich mache, ja. Und ich glaube, das ist halt einfach auch dieses Ding. Und da denke ich, dass Frauen halt auch nochmal zögerlicher sind als Männer, die jetzt einfach sagen, ja komm ey, ich probiere das jetzt aus, bla bla bla. Und bei Frauen ist da trotzdem nochmal, die sind glaube ich ein bisschen verhaltener, weil sie vielleicht auch da noch weiter vorausdenken. Das hatten wir ja vorhin auch schon, ne, dieses strategische Denken und so weiter und dieses Planen, was einfach in uns drin steckt, ja, also wir machen uns vielleicht viel mehr Gedanken darüber, was passiert denn, wenn ich jetzt da mein Passwort reingebe oder so, ja, oder haben da eine größere Angst davor, dass sowas eben auch missbraucht werden kann und das ist natürlich, da sind wir auch wieder so ein Stück weit wieder bei den Vorurteilen oder sind ja in dem Sinne vielleicht gar keine Vorurteile, denn ich meine, KI ist ein mächtiges Instrument, das kann nicht nur für positive Dinge verwendet werden, sondern eben auch für negative Dinge und ich glaube, wenn man sich dessen einfach auch bewusst ist und dieses Bewusstsein in die tägliche Arbeit mit reinbringt, dann ist da schon ganz viel gewonnen, oder?
Total. Und du hast es gerade schon gesagt, also das Thema Bewusstsein über was, wie viel Zugriff gebe ich einer KI denn jetzt eigentlich auf meine Systeme, auf meine Daten, geht ja oder kann ja auch nur einhergehen mit, ich verstehe, was ich eigentlich da gerade tue. Und dann sind wir wieder schließlich wieder sehr kreis in Bezug auf KI lernen, KI verstehen, weil je mehr ich darüber weiß, umso wohler fühle ich mich dann auch mit meinen Einsatzentscheidungen, weil umso mehr ich verstehe, welche Berechtigungsstufe hat denn jetzt welche Auswirkungen, dann kann ich auch sagen, hey, es ist vollkommen okay, ich gebe jetzt meinem Cloud-Account Zugriff auf einen bestimmten Ordner auf meinem Computer, weil ich das für mich selbst entscheiden kann. Das ist natürlich auch immer eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, aber dann, weil ich das weiß, was da im Hintergrund passiert, fühle ich mich damit wesentlich besser, als wenn ich es vielleicht noch nicht weiß und ich natürlich dann auch eher so ein bisschen Angst davor bekomme, weil diese Vorstellung, wie KI kann auf meinen Computer zugreifen, natürlich dann erstmal beängstigend sein kann. Und da sind wir wieder beim Wissen, dass dein Machttool in irgendeiner Form, weil es dich ermächtigt, diese Entscheidung mit einem guten Gefühl zu treffen.
Ja, absolut. Vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen so Datenschutz-Basics für gerade eben Frauen, die mit KI erst anfangen, die vielleicht, ich sag mal so, die meisten kennen Chatty, Claude mittlerweile auch so ein bisschen, ne? Kommt drauf an. Also wenn sie zum Beispiel bei uns im Club sind, kennen sie mittlerweile Claude auch oder ja, verschiedene KI-Tools. Aber ich glaube, das sind so die gängigsten, die jetzt schon ja bekannt sind. Und jetzt werden da täglich irgendwie Daten eingegeben. Es werden Kommunikationen oder Dialoge geführt und, und. Was kannst du denn mal so an Basics rausgeben? Auf was sollten sie denn achten? Was sollten sie denn vielleicht niemals in diese KI reingeben? Oder andersrum auch, was ist vielleicht unbedenklich, wo man vielleicht aber denken würde, das wäre super bedenklich. Also, dass wir da vielleicht mal so ein paar Basics raushauen.
Ja, also es gibt Menschen, die sagen, alles, was man nicht auf eine Webseite schreiben würde, sollte man nicht in ein KI-Tool eingeben. Ich bin da nicht ganz so kritisch, weil, also dann wäre es schon echt schwierig, an manchen Dingen zu arbeiten. Und ja. Es ist aber natürlich trotzdem so, dass man sagen kann, okay, ich würde jetzt zum Beispiel, du hast gerade eben gesagt, mit dem Beispiel mit Passwörtern. Passwörtern sollte man niemals, Konnektoren bedeutet nämlich auch, wenn ich Claude an ein Tool anbinde, dann hat Claude nicht das Passwort, sondern ich nutze eine Authentifizierungsschnittstelle. Das ist zum Beispiel sowas, wo man sagen kann, hey, das ist auf jeden Fall sicher in der Form, dass nicht mein Login zu meinem Google Mail Account zum Beispiel, der geht dann nicht an Claude, der Login an sich, sondern klar, wenn ich dann einen Zugriff drauf gebe, dann muss ich dann sagen, okay, welche, dass ich dann entscheide, auf welche Ordner darf denn mein Claude zugreifen. Und da würde ich zum Beispiel sagen, dass jetzt in der aktuellen Phase die meisten zum Beispiel gerade sehr zurückhaltend sind, Zugriff auf ihr E-Mail-Postfach zu geben und vielleicht nur auf ihren Entwürfe-Ordner. Was ist der Vorteil davon? Ich will zwar Claude nicht Zugriff geben auf alle meine E-Mails, aber ich kann zum Beispiel, wenn ich Dinge vorplane oder an einem Projekt arbeite, könnte ich Claude sagen, bitte schreibe mir E-Mails für mich. Und dann hat Claude Zugriff auf den Entwürfeordner und kann diese Entwürfe da ablegen. Also das heißt, diese Grad der Differenzierung geht nämlich, es ist nicht ein alles oder nichts, sondern ich kann sehr spezifisch auswählen, wo will ich deine eigentlich Informationen transferieren oder nicht. Alles, was mich persönlich betrifft, meine Mission, meine Marke, wie ich mich sehe, wie ich möchte, wie andere mich sehen, wo sind meine emotionalen Hindernisse, habe ich für mich entschieden, dass das okay ist, zur Verfügung zu stellen, weil ich für mich entschieden habe, dass ich das Maximale aus KI herausholen möchte. Und das sind relevante Informationen, um mich in meinem Business zu unterstützen. Dadurch, dass die Server oder die Informationen anonymisiert in Frankfurt verarbeitet werden, sage ich, dass für mich das Level in Ordnung ist, dass dann auf irgendeiner anonymisierten Art und Weise das vielleicht verarbeitet wird, aber nicht auf mich zurückzuverfolgen ist und dann in die USA geht. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, das ist was sowas Privates und Intimes, das möchte ich nicht teilen. Ich möchte nur das hier so ein bisschen aufmachen, dass es da nicht ein dass es erlaubt und dass es nicht erlaubt gibt, sondern dass es eine sehr, sehr große Grauzone gibt an Informationen, die du für dich, also jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörenden, selber entscheiden können und sollen, wie wohl sie sich fühlen und damit aber auch entscheiden, wie groß ist das maximale Potenzial, was ich an Automatisierung und Optimierung rausholen kann. Weil je mehr ich zurückhalte, umso mehr muss ich gegebenenfalls auch noch natürlich noch intervenieren oder ich muss es noch anpassen, weil es nicht zu mir passt. Und aber trotzdem, klar, alles was an, ich würde niemals Bankdaten reingeben, ich lasse nicht über Kundendaten KI drüber laufen, vor allem also nicht die Kundendaten, wo ich jetzt sage, ich habe da jetzt auch noch irgendwie Pricing und deren Informationen da drin. Meine E-Mails lasse ich zum Beispiel nicht direkt von Claude auslesen, sondern über meine NLN-Prozesse, weil in meinen E-Mails stehen ja Kundendaten. Also das ist nämlich der Aspekt, weswegen man da so ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Das ist grundsätzlich nicht verboten. Das ist das Ding. Das ist nicht verboten, dass ich diesen, sonst gäbe es die Anbindung, also sonst könnten wir diese Anbindung nicht aktivieren in Europa. Es ist schon möglich, auch Claude direkt an seinen Gmail anzubinden. Es ist aber wieder so ein bisschen das, was ist, wenn man mal in eine Prüfung kommt, dann ist es natürlich wesentlich besser, wenn man sagen kann, nee, ich lasse eigentlich gar kein KI-Tool direkt an meine Kundendaten, sondern ich lasse das über ein Tool laufen, was in Deutschland entwickelt und gehostet wird.
Ja, das sind auf jeden Fall alles so Dinge, die man mit berücksichtigen sollte, vor allem wenn man halt mit KI im Business arbeitet. Ich glaube, es ist auch nochmal ein großer Unterschied, ob man das jetzt nur für sich privat für irgendwelche Zwecke benutzt oder halt im Business, weil gerade, wie du sagst, Kundendaten, das sind natürlich auch sensible Daten, die man ja auch so nicht an Dritte weitergeben würde oder darf, ja. Und KI ist ja in irgendeiner Form ein Dritter. So, und da ist eigentlich wie vorher auch schon gesagt, ne, sich darüber bewusst sein, was wird mit diesen Daten gemacht und auch immer im Kundensinne eigentlich denken, ja. Also und natürlich auch die Transparenz ist, glaube ich, wichtig. Was ist denn, wenn du sagst, es ist nicht verboten theoretisch, dass man eben seine E-Mails, seinen Account durch KI auslesen lässt und so weiter. Muss man das dann aber in irgendeiner Form transparent machen? Ja, keine Ahnung, auch auf der Website oder wo muss man sowas dann eben kennzeichnen, dass man mit KI arbeitet?
Ja, aufgrund des EU-AI-Acts kommen natürlich gerade alle 6 Monate ein bisschen schärfere Regeln auf uns zu. Also vielleicht da nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Der EU-AI-Act, den gibt es jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren und man wusste halt sofort, okay, wir werden den niemals in einem Rutsch aktivieren können. Das wäre zu viel Arbeit. Also hat man sich für einen Phasen-Approach entschieden, entlang der Risikobewertungspyramide. Soll ich die mal kurz beschreiben vielleicht?
Sehr gerne.
Okay, ihr unterbrecht mich, wenn es zu komplex wird oder zu viel. Also ihr stellt euch eine Pyramide vor und wir haben ganz oben in der Spitze haben wir die sozusagen die Hochrisikokategorie. Also klar, das ist die Spitze, davon haben wir am wenigsten und dann geht es sozusagen runter und es ist eine Abstufung über Hochrisiko bis zu einem minimalen Risiko. Und dieser Pyramidenansatz, der ist sogar schon eingesetzt oder der ist definiert worden, bevor es den ChatGPT-Launch gab, also vor Gen AI. Und damit kommen wir auch so ein bisschen zu der Herausforderung, weil halt viele Dinge, also Gen AI ist irgendwann so ein bisschen einfach so da reingepresst worden, weil man halt dann darauf reagieren musste. Aber eigentlich sollte es diesen EU-AI-Act sogar schon geben, bevor man wusste, dass es generative KI gibt, weil wir ja schon vorher KI hatten. Und deswegen sind es ganz, ganz viele Bedingungen und Regelungen viel mehr an KI-Systeme gebunden, die algorithmische Auswertungen im Hintergrund machen und gar nicht so sehr an die KI-Tools, die wir jetzt gerade alle so im Frontend kennen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ganz oben in der Bewertung, also was am höchsten Risiko gefährdet ist, ist zum Beispiel Sentiment-Analyse. Also das heißt, wenn wir die Gefühle von Menschen auswerten, also ein Beispiel in China, da gibt es Schulen, wo Kinder Sensoren, Stirnbänder aufhaben und deren Konzentration und deren Emotion wird die ganze Zeit von KI überwacht. Und wenn die abgelenkt sind, dann wird das über ein Dashboard an einen Lehrer ausgespielt oder eine Lehrkraft ausgespielt, der dann das Kind ermahnen kann, sich zu konzentrieren.
What?
Genau, das ist in China erlaubt. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, in Europa nicht.
Das ist ja auch krass.
Genau, also man kann sich so ungefähr vorstellen, dass sozusagen alles, was in dieser Spitze der Pyramide ist, alles damit zu tun hat, was natürlich die Menschenwürde und die Menschenrechte in irgendeiner Form beeinträchtigen könnte und auch irgendwie unsere Meinungsfreiheit, unser freies Leben oder wenn Leben auf dem Spiel steht. Also auch Algorithmen, wo es um Bewertungsmatriken, so ein Social Scoring. Also auch das, das sind ja Algorithmen, die im Hintergrund laufen auf ganz, ganz vielen Daten, die wir in unserem Leben so hinterlassen. Auch das ist natürlich in Europa nicht erlaubt, wo es vielleicht in China ein bisschen anders aussieht. Und das sind Dinge, die als allererstes bewertet wurden. Gibt's die in irgendeiner Form überhaupt? Und wenn ja, mussten die dann entweder deaktiviert werden oder natürlich auch mit einer bestimmten Rechtfertigung eingegrenzt werden. So, und das sind jetzt alles KI-Modelle, mit denen wir jetzt gar nicht tagtäglich arbeiten. Das sind aber auch Dinge, zum Beispiel wie, wenn wir in der Strafverfolgung unterwegs sind, dann könnt ihr euch vorstellen, dass, und das ist auch einige Male schon durch die Medien gegangen, vor allem auch eher natürlich in den USA, wenn wir einem KI-Modell basierend auf historischen Daten ein KI-Modell fragen, welche Art von Gruppierung oder Mensch am wahrscheinlichsten eine Straftat begehen wird, weil wir ja KI nutzen, um auch Vorhersagen zu treffen, dann ist es leider ja irgendwo verständlich, dass wenn die KI über Jahrzehnte irgendwie gelernt hat, wie StraftäterInnen aussehen und vielleicht eine bestimmte Hautfarbe haben oder einen bestimmten soziokulturellen Background haben, dass dann die Vorhersagen genau diesen Bias, diesen gesellschaftlichen Bias und auch Diskriminierungsbias einfach nur reproduziert. Und deswegen ist das zum Beispiel auch eine Hochrisikokategorie, weil wir sagen, solange wir diese Algorithmen nicht aktiv steuern und ihnen aktiv eigentlich sagen, wie die Realität aussieht, indem auch Straftäter auch weiß sind und nicht nur dunkelhäutig zum Beispiel oder nicht einen Migrationshintergrund haben, dann sind das natürlich Algorithmen, die wir nicht anwenden dürfen. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, den Bias haben ganz, ganz viele Menschen auch. Nur, also das ist häufig diese Argumentation, wo wir sagen, ja, aus den Menschen kriegt man das vielleicht nicht raus, aber solange wir es aus einer KI nicht rauskriegen, dürfen wir sie nicht verwenden, weil eskaliert werden kann. Also es ist nicht nur ein denen gehören, was vielleicht, vielleicht ein Polizist oder eine Polizistin, sondern es ist plötzlich auf ein ganzes System hochskaliert und dementsprechend wesentlich gefährlicher im Einsatz. So, und das könnt ihr verstehen. Also ja, ich sehe auch eure Gesichter. Sobald man diese Use Cases hört, denkt man, kann man sich das so gar nicht vorstellen. Es hört sich an wie so eine Black Mirror-Folge. Ja. Und deswegen ist ganz klar, dass die natürlich verboten sind oder dass die eingeschränkt werden. Und dann gibt es aber auch Dinge, wo wir sagen, ach ja, wäre uns ja vielleicht gar nicht so bewusst bei einer Freigabe für einen Kredit oder im Recruiting. Wer wird eingestellt? Welcher Lebenslauf wird gescannt? Das sind alles Dinge, die auch risikobehaftet sind, weil darauf basierend eine Entscheidung getroffen werden könnte, einer KI, die wiederum das Leben eines Individuums sehr stark einschränkt oder beschränkt oder lebensweisend ist. Weil wenn ich niemals eingestellt werde, weil ich eine Frau bin oder niemals die hohe Position bekomme, dann hat das für mich negative Auswirkungen. Wenn ich den Kredit nicht bekomme und ich aber eigentlich irgendwo, weiß nicht, wofür ich den Kredit auch immer brauche und da aber eingeschränkt bin aufgrund von Biased-Metriken, dann hat das natürlich Auswirkungen auf mich als einzelnen Menschen. Und das sind auch Hochrisikokategorien und Gruppierungen, wo wir sagen, da müssen Konzerne, die diese KIs nutzen, diese Algorithmen, müssen sehr stark nachweisen, zum einen, wofür nutzen sie die KI, so ähnlich wie bei der DSGVO-Verordnung. Also warum werden diese Daten verarbeitet? Wofür? Zu welchem Zweck? Welche Tools liegen darunter? Welche Daten werden genutzt, um das Modell zu trainieren? Und welche Menschen haben auch die übergreifende Entscheidungsgewalt auch zu intervenieren? Und das sind alles Dinge, die jetzt gerade mit dem EU-Act nach und nach in Kraft treten, dass die Unternehmen, die KI im Einsatz haben, nachweisen müssen, ja, wir haben geprüft, welche KI ist bei uns im Unternehmen aktiv. Wir haben geprüft, warum, welche Daten mit welchem KI-Modell gefüttert werden. Und wir haben bestimmte Oversight-Prozesse, also Menschen, die die KI immer wieder überprüfen und hinterfragen und ausrangieren oder beziehungsweise richtig kalibrieren, dass es diese Prozesse gibt. Und das sagt eigentlich der EU-AI-Act, der sich nämlich nicht an individuelle Menschen, wie wenn wir jetzt mal nicht selbstständig wären, wenn wir jetzt mal eben ein bisschen ChatGPT nutzen, an uns geht der EU-AI-Act nicht, sondern der geht auf die großen, also auf die, klar auch auf uns als Selbstständige, aber vor allem auf die großen Unternehmen, die diese Algorithmen im Hintergrund laufen lassen, die einen Effekt haben. Und die letzte Stufe ist das minimale Risiko. Das ist die größte Gruppierung, Pyramide wieder. Da wissen wir, dass da am meisten KI ist, die aber auch nicht so kritisch ist. Das ist KI wie der Spamfilter im E-Mail-Postfach. Das ist die KI, die unser Gesicht identifiziert, wenn wir unser Handy entsperren. Das ist die Sprachidentifizierung. Und das sind auch die Chatbots an der Hotline von Telefonica, Vodafone, von meiner Versicherung, von Autohersteller. Die sehen wir als alle als minimales Risiko. Und da müssen die Unternehmen auch nachweisen, wo setze ich KI ein und so weiter. Aber das, da haben die halt bis jetzt August 2026 Zeit gehabt, weil wie gesagt, das ist nicht ganz so relevant. Aber was in Kraft tritt, ist, dass jetzt perspektivisch jeder Chatbot sagen muss, ich bin ein Chatbot. Das war vorher nämlich nicht notwendig. Mhm. Oder es muss irgendwo stehen. Es muss irgendwo stehen, auch da ist eine KI hinter. KI kann Fehler machen, wenn es bei einem Textbot zum Beispiel ist, beim Chatbot auf einer Webseite. Das heißt, wir haben jetzt die Transparenzpflicht, wenn KI im Einsatz ist. Und für uns als Solopreneure, die sagen, ich nutze jetzt zum Beispiel Claude für mein Business, die müssen die KI-Nutzungsaspekte im Impressum auf der Webseite drin sein, aber nicht mit ein, ich werte alle Kundendaten so und so aus. Es muss nicht so spezifisch runtergebrochen sein, sondern wie bei der DSGVO-Verordnung muss im Impressum drin stehen, dass KI im Einsatz ist zur Verarbeitung und dass Menschen auch die Möglichkeit haben, so wie so ein Opt-out sozusagen zu geben, wenn sie das entsprechend nicht möchten. Genau, und das tritt jetzt erst zum 1.8. in Kraft.
Ja, okay, das ist ein sehr guter Hinweis, dass man das im Impressum hinzufügen sollte.
Ja.
Ich musste gerade eben so lachen. Uns ist mal vor ein paar Jahren, da war das aber mit Chatbots natürlich auch schon so, vor so 2 Jahren. Und irgendwie dachten wir auf einer Website von einem Hotel, das wäre ein Chatbot und haben da so dumme Fragen gestellt, wie welche Marmelade gibt es zum Frühstück und so, haben uns dann Spaß draus gemacht. Und irgendwann, der hat so schnell geantwortet, wir dachten, das ist ein Chatbot, das macht doch kein Hotel, macht doch sowas auf die Website mit einem echten
Mitarbeiter, so ein Button. Und irgendwann hat er so richtig aggressiv geantwortet, wir sollen doch einfach mal morgens beim Frühstück gucken und so weiter. Und wir so, oh scheiße, es war ein Mensch, was wir die ganze Zeit gefragt haben. Also ich freue mich, dass das jetzt gekennzeichnet wird, weil das war so unfassbar unangenehm.
Es ist wirklich lustig, weil wir das auch damals in den sogenannten Gesprächslogs, also wir haben anonymisiert, wenn die Kunden die Zustimmung gegeben haben, dass die Anrufe aufgezeichnet werden. Kennt ihr bestimmt auch, wenn man im Kundenservice anruft, kommt ja manchmal so die Frage, darf das aufgezeichnet werden? Und dann haben wir da reingeguckt und das war das Spannende, dass einfach der Unterschied zwischen, wenn zuerst die KI gesprochen hat oder die Interaktion war, dann war das immer total... Also manche Sachen waren auch total ausfällig, also da, also auch Schimpfwörter, wo ich gedacht habe, das würde ich niemals in meinem Leben, also egal ob Maschine oder nicht Maschine, das würde ich niemals sagen. Und sobald aber dann die Übergabe zum Menschen war, hat sich in demselben Gespräch die Tonalität geändert. Also wir Menschen sind Maschinen gegenüber wesentlich aggressiver. Auch aufdringlicher oder so, liegt was in unserer menschlichen Psyche, dass wir, weil wir denken, ja, okay, die KI hat ja keine Gefühle, ist ja egal.
Ja, und manchmal machen sie auch Spaß draus. Ich habe auch schon mal irgendwie Chatty irgendwann, als ich so dachte, bist du dumm, habe ich auch einfach mal geschrieben, bist du dumm, weil er da irgendwas halluziniert.
Oder sagt ChatGPT wahrscheinlich, ja, es tut mir leid.
Ja, genau. Ja, ich bin dumm. Du hast recht, meine Königin.
Ja. Das fängt schon bei meiner Tochter an. Wir haben eine Alexa zu Hause. Und Alexa ist ja gefühlt die dümmste KI, die es auf der Welt gibt. Ich weiß ja auch nicht. Also da frage ich mich auch regelmäßig, also warum können sie die denn nicht mal ein bisschen schlauer machen? Und da wird meine Tochter, die wird da schon ausfällig, weil sie sich denkt, es kann wohl nicht sein, dass sie beim fünften Mal nicht versteht, welches Kinderlied ich jetzt hören möchte.
Ja, aber wie schnell auch diese Erwartungshaltung an KI ja gestiegen ist, ne? Also vor ein paar Jahren hatten wir schon so ganz klar diese Idee von so, was ist, wenn eine Maschine alles versteht, was Menschen sagen und wie sie es meinen. Und dass das aber ja so lange technisch gar nicht möglich war. Und jetzt ist ja irgendwie so nach so kurzer Zeit. Und deswegen ist es so für Unternehmen ja so verrückt zu sagen, okay, ich habe noch keinen guten Chatbot und meine Kunden sind aber auf der einen Seite, haben die irgendwie alles schon automatisiert mit KI. Und dann rufen die irgendwo an und kriegen noch so, drücke die 1, drücke die 2, drücke die 3. Also das ist natürlich auch super frustrierend, auch so in dem Kundenerlebnis.
Ja, voll.
Also deswegen vielleicht nochmal zum Datenschutz so ein bisschen abschließen. Also ich würde euch auch auf jeden Fall nochmal den Link, es gibt eine Seite von der Verbraucherzentrale, da ist auch dieser Pyramidenansatz nochmal echt gut erklärt. Was ist kritische Infrastruktur, was sind kritische KI-Aspekte? Und ich glaube, dass da auch Tipps gegeben werden für, wie kann man das bei sich auf dem Impressum ausweisen? Und ich glaube, für uns als Solopreneure oder für kleine Organisationen, da ist es einfach das Wichtigste, dass wir uns nicht jetzt von dieser Angst leiten lassen, sondern dass wir sagen, hey, es reicht jetzt gerade auch schon mal eine Excel-Liste und eine einfache Excel-Liste in der Dokumentation, wo ich eine Spalte habe, sagen, was ist der Anwendungsfall, welches KI-Tool nutze ich dafür, was ist der Zweck, also warum brauche ich jetzt vielleicht diese Art der Verarbeitung und wer nutzt das, also wenn ich jetzt mehrere Mitarbeitenden hätte, aber sagen wir mal, vielleicht gibt es auch viele von euch, die zuhören, die alleine tätig sind, und schreibt ihr da euren Namen einfach hin. Versucht es nicht zu sehr zu durchdenken oder euch Sorgen zu machen. Fangt mal diese Excel-Liste an, die muss auch am Anfang nicht, also es wird nicht morgen jemand bei euch anklopfen und sagen, hier, anhand, zeigt mal eure Dokumentation anhand des EU-AI-Act, sondern dass man sagt, ey, das kann sich auch nach und nach aufbauen und immer wenn euch was auffällt, wo ihr sagt, ah, stimmt, hier nutze ich ja auch KI, dann fügt ihr das einfach nach und nach hinzu und das kann einfach ein lebendes Dokument sein, das wird auch leben. Ihr werdet in einem Jahr noch ganz andere Tools verwenden, weil noch ganz andere Dinge hinzukommen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und das ist okay. Fangt damit heute an und dann gibt euch das so ein bisschen sicheres Gefühl auch in der Weiterverarbeitung.
Super Tipp. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt echt so viel Input. Ich glaube, die Köpfe müssen heute zum Wochenstart glühen bei allen Zuhörenden. Und deswegen gerne auch ganz kurz der Aufruf an euch, wenn ihr sagt, ey, ich würde mich darüber gerne austauschen und so weiter, kommt gerne auch zu uns in den Marketing-KI-Club. Den verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und vielleicht gewinnen wir ja die Sarah auch mal für ein Q&A dort. Mhm. Da sprechen wir einfach nochmal drüber. Und ja, vielleicht hast du auch nochmal so ein kleines Nugget am Ende, weil jetzt ja fast eine Stunde gequatscht, vielleicht haben die ein oder anderen schon den Anfang vergessen. So eine Sache, die sich jetzt eine Frau, die selbstständig im Business steht, hier aus unserem Gespräch mitnehmen kann, um einfach selbstbewusster mit dem Thema KI in Zukunft umgehen zu können.
Ja, mach dir bewusst, in was für einer herausragend aufregenden Zeit wir gerade leben dürfen, mit unglaublich viel Gestaltungsfreiraum. Und das, was du bisher in deinem Leben alles schon an Wissen, an Fähigkeiten mitbringst und dir angeeignet hast und das, was dich einzigartig macht, wird niemals ersetzt, sondern das, was du mit KI jetzt erreichen kannst, ist das, dass deine Einzigartigkeit, deine Kreativität, deine brillanten Gedanken und Geschäftsideen einfach nur noch vervielfacht werden, noch viel Menschen berühren kann und du es dir ein bisschen einfacher machen kannst, du Business-Ziele erreichen kannst, die dir vielleicht schon lange vorschweben und dass du es gerade aktuell selber in der Hand hast, dieses Potenzial auszuschöpfen und lass dich lieber von Potenzialen gleiten, anstatt von Ängsten einzuschränken.
Wow, das ist ein richtig, richtig tolles Schlusswort. Ich finde das super, super motivierend für alle da draußen, die vielleicht noch hadern mit dem ganzen Thema, die sich noch unsicher sind. Und ich sage nur vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute hier warst. Ich kann selber auch unglaublich viel nochmal mitnehmen und finde das super, super inspirierend, wirklich da sich auch auszutauschen und auch ja verschiedene Perspektiven zu beleuchten. Also vielen Dank an der Stelle.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, danke schön für die Zeit. Das wertschätzen wir wirklich sehr. Und schaut unbedingt mal bei der Sarah auf ihrem Instagram-Account vorbei. Sie macht so guten Content zum Thema KI. Wirklich absolute Empfehlung. Und ja, dann ganz lieben Dank, Sarah. Habt noch eine wundervolle Woche. Und ich hoffe, wir hören uns wieder.
Danke euch. Bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss. Ciao.